Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend. Sie hören den Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf. Heute haben wir einen Gast, Sandy Wolfrum. Wir werden die ganze Stunde uns ein bisschen unterhalten über Kunst, Kultur in diesen Zeiten, über sein künstlerisches Schaffen. Mein Name ist Matthias Fischer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und anfangen tun wir mit Musik.
Ja. Wenn ich ein Sänger wäre, dann täte ich mir schwer. Ich wüsste nicht, was soll ich singen? Über Bestechungslisten oder Beziehungskisten. Wenn ich ein Sänger wär, dann täte ich mir schwer. Was sänge ich nur? Machte ich auf dicke Hose oder sogar auf Schlagersoße? Ich weiß es nicht. Ich sänge gerne laut und frei und allen, was ich glaube, ins Gesicht. Über Bettler oder Königshaus, ich sänge auf Teufel, komm raus, wenn ich ein Sänger wär. Ich bin frei und liebe hier, am liebsten sänge ich mit dir. Wenn ich ein Sänger wär, dann täte ich mir schwer. Ich wüsste nicht, was soll ich singen, über Bestechungslisten. Oder Beziehungskisten. Wenn ich ein Sänger wär, dann täte ich mir schwer. Was singe ich nur? Ich forderte Religionsverbot, Nahrung für alle Menschen in Not und das Bauen von Waffen und auch deren Verbreitung ist mit lebenslänglich zu bestrafen. Für alle warme Kleidung und für Bayreuth eine bessere Zeitung. Bundeswehren und Armeen als Kriminelle anzusehen. Wenn ich ein Sänger wär, dann täte ich mir schwer. Ich wüsste nicht, was soll ich singen. Ich sänge mich um Kopf und Kragen, tausende von offenen Fragen. Ich sänge laut, ich sänge frei. Ich wüsste nicht, was soll ich singen? Über Bestechungslisten, über Beziehungskisten. Ein Straßensänger, ein Troubadour. Was sänge ich nur? Die Soldaterei auf dieser Welt ist auf der Stelle zu verbieten. Für Jäger und für Schlechter forderte ich ein absolutes Berufsverbot. Ich forderte für sie mehr Hirn und viel mehr Fantasie anstatt Messer und Schrot. Ich wäre nicht der Erste, den sie dafür einsperren würden. Und ich forderte in meinem Gerechtigkeitsrausch für Tier und Quäler den Rollentausch.
Ja, er vater den Rollentausch. Hallo,
hallo,
Sandy Wolfrum.
Schönen guten Abend.
Stell dich doch mal ein bisschen vor. Das ist ja bei uns so in der Sendung Tradition.
Ich Ich stelle mich gern vor, ja. Ich bin sowas, wie man wohl einen Liedermacher bezeichnen würde. Ich bin Musiker, ich habe Tonstudio, ich war Bandleader von Vielseitig, falls sich noch jemand daran erinnern kann. Also 1860 war das.
So und, ungefähr.
Und ich, mein Leben ist die Musik. Ich bin ständig on the road, bis man Corona erfunden hat. Und jetzt habe ich Berufsverbot. Aber ansonsten bin ich mein Leben lang Musiker und ich bin auch mit Leidenschaft Musiker und Songwriter.
Wie kamst du zur Musik? War es schon immer der Berufswunsch, Berufsmusiker zu werden?
Ja, eigentlich schon, aber es war halt in jungen Jahren war der Wunsch da, aber der Glaube nicht. Und es hat sich dann ergeben für mich, weil ich war einfach Fan von Musik und irgendwann bin ich dann von der Beatmusik hin über Donovan und Bob Dylan dahin gekommen, dann Reinhard May, Hannes Wader, wo ich mir gesagt habe, irgendwann, Mann, ey, das möchte ich auch machen und da will ich auch hin. Und das habe ich dann irgendwann ab einem gewissen Alter mit Konsequenz verfolgt, solange man mich eben gelassen hat.
Diese Konsequenz, welche Schritte gab es da? Du hast schon erwähnt, Vielseitig?
Ja.
Also ich nehme jetzt mal an, das wird vielen Hörern zumindest in Bayreuth noch ein Begriff sein.
Ich denke schon, ja. Ja, das war die erste Sache, die ich in die Hand genommen habe. Also eine Band, mit der man tingeln kann, mit der man Geld verdienen kann, mit der man Schallplatten aufnehmen kann. So hießen die damals noch. Und ja, es war einfach der Schritt 1990, das kann ich mir immer gut merken, weil es eine runde Zahl ist, zu sagen, ich gebe meinen bürgerlichen Beruf auf und bin ab sofort Musiker. Also ich habe was Bürgerliches gelernt. Es ist nicht so, dass ich von Anfang an aus Outsider war oder wie man das nennt.
Outlaw. Was war der bürgerliche Beruf? Kann man das verraten?
Ja, ich bin Diplom-Sozialpädagoge und habe das auch ausgeübt bis 1990. Also ich habe abgeschlossenes Studium und alles mit allem drum und dran. In der JVA habe ich auch viel zu tun gehabt, als beruflich wohlgemerkt. Und dann kam der Moment, als ich meine Frau kennengelernt habe und Familienwunsch war natürlich auch immer da. Dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mich entscheiden, weil ich kriege das nicht mehr unter einen Hut. Die Band, die Familie, den bürgerlichen Beruf, das wird nicht gut gehen. Also das läuft auf eine klassische Scheidung raus. Und dann habe ich mir mit meiner Frau ausgemacht, ich kündige meinen bürgerlichen Beruf und ich riskiere es jetzt. Und dann habe ich das gemacht.
War das ein langer Abwägungsprozess?
Schon. Also da, sowas muss man schon gut überlegen. Der Partner muss mitmachen, weil es kann ja auch schief gehen und es muss der mittragen. Und sowas entscheidet man nicht beim Bier über Nacht, sondern das waren schon mindestens 2 Biere. Und man muss auch rechnen. Das Tonstudio, das ich schon aufgebaut hatte, das war schon ganz gut, hat auch schon abgeworfen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, viel kann nicht schief gehen. Es war allerdings eine Zeit, in der ich vermutlich so leicht in meinen Beruf nicht hätte zurückgehen können.
Denn warum? Dann,
weil wir Sozialpädagogen damals wohlgemerkt, nicht so gesucht, es gab zu viel. Es gab einfach genug. Ja. Und da war das nicht so sicher. Also ich meine, wenn jemand wie mein Kollege Wolfgang Buck zum Beispiel, der ist ja bei der Evangelischen Landeskirche, ist jetzt auch Berufsmusiker, aber der kann jederzeit zurück. Das ist natürlich klasse. Und da spielt man dann sicherlich nicht so mit dem Rücken zur Wand, wie das bei mir war. Also ich wusste schon, ich bin jetzt mehr oder weniger ohne Netz im freien Fall.
Hast du diesen Schritt jemals bereut?
Nein, niemals.
Also auch nicht am Anfang? Also
nein,
kann nicht. Es gibt ja viele, die sich selbstständig machen, die dann sagen, die ersten Jahre, hätte ich vielleicht nicht machen sollen.
Nein, habe ich bis heute nicht bereut und jetzt nehmen wir mal die Corona mal weg, da habe ich es auch nicht bereut, weil jetzt bin ich eigentlich erst recht noch Musiker und Songwriter. Das ist natürlich auch eine Sache, die man 30 Jahre vorher nicht wissen kann. Nein, ich habe es nie bereut und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwas anders machen würde als damals. Und meine Frau ist auch noch da, also müssen wir deutlich sagen.
Das ist doch schön. Jetzt hören wir ein bisschen Musik von dir. Das Stück heißt Napoleons Frühstückei. Wie kommt man auf so einen Titel?
Naja gut, Napoleons Frühstückei ist wahrscheinlich der bekannteste Titel von mir, weil er ja mir ein paar Preise eingebracht hat. Verarbeitet habe ich darin eigentlich mein Schultrauma. Also ich war, wie sagt man das, ein schlechter Schüler, sagen wir es mal ganz vorsichtig. und hatte mich nie, also ich hatte auch nicht immer die Zeit, dahin zu gehen. Und das war schon schwierig, meine Schulzeit. Also dann musste ich das irgendwie verarbeiten. Ich habe lang gebraucht. Mit dem Lied ging ich sehr lange schwanger. Und dann habe ich das irgendwann rausgehauen. Und dann gab es eben diesen Wettbewerb von der Akademie für, wie heißt die, Akademie für Politik und Zeitgeschehen in München. Und habe ich den einfach mal hingeschickt und Donnerwetter. Und dann, ja, es ist für mich verarbeitet, die Schulzeit ist damit für mich erledigt. Und ich muss feststellen, wenn ich mir den Song heute anhöre, es ist leider noch jedes Wort genauso wie vor 30 Jahren oder wenn ich ihn geschrieben habe. Es hat sich leider nicht viel geändert. Und aber ich hab's los, es ist jetzt im Song und nicht mehr auf meiner Seele.
Also, wir hören mal rein.
Jo.
Wenn ich manchmal in den Büchern meiner Erinnerungen kram, kommt mir etwas immer wieder in den Sinn. Dass die meisten meiner Tage bisher Schultage waren, in denen ich mangelhaft gewesen bin. Die Zeit, in der ich erkannte, wer die Welt regiert, wer das Sagen hat und wer die Schnauze hält. Dass dem Rektor und den Putzfrauen das Kommando obliegt, dass nur Konkurrenz und Leistung zählt. Als man mich lehrte, dass der Mistelbach in die Mosel fließt und am Nordpol nur wenig Kaffee wächst, dass Napoleon sein Frühstücksei mit der Guillotine öffnen ließ und der Sohn von Archimedes Bruno hieß. Ich glaubte fast, dass 2 und 2 die Welt zusammenhält, auch wenn A plus C für mich gleich Petra war. Hab ich doch Tag für Tag die Minuten gezählt, war das Unterrichtsziel mir längst klar. Der Schlussgong muss der Nabel dieser Erde sein, denn wozu säße ich sonst noch hier? Mit Quadrat, Wurzeln, Asterix, Hunger und Latein, die Zeiger und die Türe im Visier. Ich weiß jetzt, dass Cäsar selten rosa Socken trug und Pythagoras den Satz erfunden hat. Nur der Lehrer weiß, ob man wirklich müssen muss und der Po eine Ebene ist und platt. Zeit hat wohl viel Staub auf manche Wunde gedeckt, dass ich heut nur noch Mitleid fühlen kann. Für all die armen Hunde von den Treibern gehetzt, und was haben sie mir denn schon getan? Doch bei aller Nachsicht etwas ist nicht zu verzeihen, die Tatsache, dass ihr geschwiegen habt. Dass man vor meiner Haustür Atomspielplätze baut, hat nicht einer zu sagen gewagt. Dass man die Welt so nach und nach in Stücke haut, dass Wälder sterben und obendrein. Nicht einer von euch Schleimern hat mich je gelehrt, wie man sich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Nicht einer von euch Schleimern hat mich je gelehrt, wie man sich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Vorauseilender Gehorsam kann auf Dauer nur zerstören, schafft nur Blindheit, Angst und Heuchelei. Schafft nur Durchfallskandidaten, die dem Schafott gehören, macht unsere Welt zu Napoleons Frühstücksei.
Sandy Wolfram bei uns zu Gast. Er hat schon erzählt, wie es zu dem Lied kam. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kommt man überhaupt als Liedermacher so zu seinen Themen?
Durch das Leben. Also ich kann mir alles von der Seele schreiben, was mich stört, was mich ärgert, aber ich kann auch über Dinge singen, schreiben, die mich freuen. Also alles, was mich bewegt. Und man wird ja bewegt durch das Leben, im Positiven wie im Negativen. Ja, und dann kann ich das verarbeiten und mir das eben von der Seele schreiben. Und ich kann mich auch über irgendwas freuen und sagen, jawohl, da muss man es auch mal drüber schreiben. Das ist einfach lustig und das ist schön, macht Spaß. Und das tue ich ja dann auch. Also ich gilt ja nicht nur als kritischer Liedermacher. Ich bin ja auch durchaus für meinen Humor, glaube ich, bekannt. Und meine Lachnummern laufen dann auch ab und zu mal im Radio. Also das ist für mich einfach Leben. Andere schreiben Tagebuch. Und ich versuche halt immer noch eine Melodie dazu zu finden.
Wie läuft dann der Prozess ab? Man hat eine Idee und dann setzt du dich hin und sagst, so, jetzt fange ich früh um 8 an, mach bis 12 und dann von 13 bis 17 Uhr? Oder
nein.
Wie ist dieser Kreativprozess?
Also das funktioniert bei uns Künstlern, glaube ich, bei keinem. Das kann man machen vielleicht, wenn man mit Computern Musik macht oder wenn man, ich will ja nicht böse sein, aber wenn man zum Beispiel einen Schlager oder so, den würde ich dann wahrscheinlich auch, das würde ich hinkriegen. Aber das, was ich mache, dann geht, die berühmte Muse brauche ich brauche Zeit, ich brauche viele Ideen im Kopf, ich muss das dann zusammenbasteln und ich brauche vor allem, ich muss wissen, was will ich genau sagen. Ich brauche einen Fahrplan und dann muss das Ganze sich noch reimen in der Regel, dann muss die Melodie dazu passen, dann... Manchmal passiert es mir auch, dass ich was komponiere und stelle dann fest, oh Blatt, das überfordert mich auf der Gitarre. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, Lied umschreiben oder jemanden holen, der es besser kann. Beides ist möglich. Also das ist schon ein größerer Prozess und irgendwann setze ich mich hin und sage, so, ich habe eigentlich alle Bausteine beieinander, jetzt müsste eigentlich mal ein Song rauskommen und dann kommt eben nichts. Und manchmal ist es dann, fange ich an zu schreiben und es fließt und dann steht er da und dann sind es nur noch Kleinigkeiten. Also es gibt keine Regel. Aber unter Druck geht gar nichts.
Gibt es trotzdem so, dass man erst den Text schreibt und dann die Melodie oder ist manchmal eher die Melodie da und dann der Text?
Auch das ist wirklich unterschiedlich. Also ich habe viele Texte im Kopf und habe keine Melodie dazu und ich habe aber auch Melodien, wo ich sage, Mensch, das klingt schön, das ist wirklich eine wunderschöne Melodie, das ist ein schöner Refrain, aber ich habe keinen Text dazu. Und das ist, das kommt alles in die Schublade und irgendwann merke ich, hoppla, wenn ich den Text auf die Melodie lege, dann kommt dann ein richtig guter Song dabei raus. Oder aus 4 Ideen dann eine mache oder so. Das ist dann kompostieren, sage ich immer. Ja. Also komponieren heißt ja nichts anderes wie zusammentragen.
Schreibst du unterschiedliche Texte und feilst da immer dran oder ist es so, ich schreibe einmal und dann ist es fertig?
Nein, ich feile dran. Bis es dann eine amtliche Aufnahme gibt oder womöglich sogar veröffentlicht ist, dann kann ich ja sowieso nichts mehr ändern. Aber ich feile ja. Ich höre mir das immer wieder an oder mit meiner Frau und sage, und dann kommt vielleicht irgendwo die Stelle und sage, aber das gefällt mir nicht, das kann man missverstehen, dann suche ich ein anderes Wort dafür. Oder ich sage, Mensch, das Wort, das trifft es nicht so ganz, was ich sagen will. Und dann ja, nehme ich gerne auch Ideen von Freunden oder von meiner Frau auf und die sagt, sag doch so oder sing doch so. Dann sage ich, ja, das ist es, genau. Also es ist schon Feinschliff dann noch dahinter.
Gibt es auch fertige Lieder, die dann so im Laufe der Jahre weiterentwickelt werden? Wo man sagt, jetzt habe ich sie mal wieder auf der Bühne gespielt und vielleicht muss ich jetzt
ja,
den Text ändern oder also, was dazufügen ja, oder ja, irgendwelche ja. Dinge kürzen?
Also das passiert natürlich, weil sich ja die Perspektive im Leben ändert. Aber ich muss sagen, mein größter Stolz ist es eigentlich, dass ich mir auch meine alten Songs anhören kann und eigentlich keiner dabei ist, wo ich sage, ach du lieber Himmel, das hättest du dir mal besser gespart. Oder das sehe ich heute völlig anders. Oder da habe ich, was habe ich denn da für einen Mist erzählt? Das habe ich Gott sei Dank nicht. Das mit dem Mist, das können andere über meine Songs gerne sagen, aber ich selber nicht. Ich sehe immer aus der Situation heraus, damals war das absolut in Ordnung. Ich würde es wieder so schreiben. Aber Perspektiven ändern sich. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausgehen soll jetzt.
Worauf?
Die Bücher meiner Erinnerungen, das ist Napoleons Frühstücksei Nummer 2.
Genau.
also ja, das ist die geänderte Perspektive. Also den Originalsong habe ich geschrieben nach meiner Schulzeit. Also da war ich während meiner Studentenzeit, aber Schule war abgeschlossen. Und das ist die Perspektive eines jungen Mannes, der eben gerade Student ist und diese ganze Schulzeit verarbeitet. Und die Nummer 2 ist, ich habe diese Schulzeit praktisch nochmal erlebt, aber dann als Vater. Und das ist die neue Perspektive gewesen. Und dann musste ich den Teil 2 schreiben. Denn alles, was man an mir, ja, oder was mir wehgetan hat in der Schule, diese vielen Ungerechtigkeiten und egal, das habe ich dann als Vater wieder erlebt. Und dann habe ich gemerkt, das tut ja noch viel mehr weh, wenn es nicht mich trifft, sondern meinen Sohn oder meine Söhne. Dann musste ich eben den Teil 2 schreiben, weil es hatte sich leider in der Schule wenig geändert.
Okay, dann hören wir diesen Teil 2 mal an.
Yeah.
Unser Gast ist immer noch da.
Ja.
Wir haben jetzt den zweiten Teil der Schulverarbeitung gehört.
Ja.
Wurden denn auch noch andere Lebensinhalte verarbeitet?
Natürlich. Eigentlich, es gibt eigentlich keinen Lebensinhalt, den ich nicht verarbeite. Also ich schreibe wirklich über alles, was mir in meinem Leben widerfährt, passiert, und die Themen suche ich mir in der Regel auch gar nicht aus, sondern das sind Ideen, die kommen, und sei es beim Autofahren oder beim, ja, auch selbst beim Zeitunglesen komme ich durch eine Überschrift oder durch eine Schlagzeile, wow, das ist es, da muss man was dazu sagen, oder eben, ich möchte dann ganz bewusst was anderes sagen, wie die Zeitung mir sagen will, und was bleibt mir? Ich schreibe einen Song. Also das geht über den Alltag, über, was ich nicht gerne mache, was ich Gott sei Dank auch nicht nötig habe, das sind diese ständigen Beziehungskisten. Also wenn ich mir die Schlagerwelt anschaue, dann muss ich sagen, da ist für mich Gähnen angesagt, und das ist, hat seine Berechtigung. Es gibt Leute, die brauchen das, aber ich nicht, und das interessiert mich nicht. Es geht immer nur um Beziehungskisten, und das ist nicht meins.
Jetzt gibt es ja zurzeit ein großes Thema Corona. Gibt es denn Corona-Songs auch schon?
Also Corona-Songs gibt es, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele von ganz vielen Leuten. Ja, ich bin gerade am Schreiben eines Songs, der sich mit dem Thema beschäftigt, aber eben weniger mit der Corona, sondern mit der Politik, die dahinter steckt. Also mit dem Umgang, wie eine Regierung mit seinem Volk umgeht. Und mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, das Denunziantentum und diese ganzen Dinge sind aber natürlich aus der jetzigen Situation herausgeboren. Das ist schon richtig, ja. Aber ein Corona-Song in dem Sinn ist es dann auch wieder nicht, weil dieses Phänomen gibt es ja weltweit. Also es werden überall Völker unterjocht, und es gibt Monarchen, es gibt Diktatoren, es gibt was weiß ich alles. Und das ist das Problem, das mich dabei interessiert und was auch in meinem neuen Song dann betitelt wird. Aber der ist noch nicht fertig. Also
wir können ihn noch nicht hören, müssen uns noch gedulden.
Ja.
Trotzdem, Corona hat ja die Kunst getroffen.
Oh ja.
Also wie hast du das letzte Jahr so überstanden?
Naja gut, also ich sage immer, ich sehe es nicht als Herausforderung, weil dieses Wort kann ich definitiv nicht mehr hören. Das ist keine Herausforderung für mich, sondern eine glatte Kriegserklärung. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Überstanden habe ich eigentlich nur deswegen, weil ich natürlich, ich bin noch nicht pleite, habe noch ein bisschen Geld, aber musikalisch, also seelisch ist ganz übel. Und im Tonstudio geht ja auch praktisch nichts mehr, weil die Musiker, die bei mir mal was aufgenommen haben, sind alle inzwischen völlig pleite oder in Hartz IV. Da ist kein Geld mehr da, und die nehmen auch nichts mehr auf, weil sie sagen, ich kann sie ja sowieso nicht spielen auf der Bühne. Und das ist also im Moment wirklich eine ganz, ganz üble Geschichte. Und jetzt weiß ich, die befreundeten Musiker und Musikerinnen aus der ehemaligen DDR, wie es denen gegangen ist damals. Und dann jetzt sagen sie allerdings, es war doch noch etwas besser, weil man hat uns zwar zensiert und wir haben auch mal Ärger gekriegt, aber jetzt lassen sie mich gar nicht mehr auf die Bühne. Und jetzt sind wir natürlich noch einen Schritt weiter gegangen, und das ist für einen Musiker, da gibt es kein Überleben, das ist Schachmatt.
Du hast gerade gesagt, das war eine Kriegserklärung, von wem?
Ja, von unserer Regierung, natürlich. Es ist Berufsverbot, und eine Kriegserklärung ist es in dem Sinne, weil ich will auch nicht herausgefordert sein. Die machen mir mein Leben kaputt. Mhm. Also es ist für mich, mein Lebenselixier ist beschädigt, und ich sag mal, kein Ende in Sicht. Gut, ich kann zu Hause Gitarre spielen und singen, aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was ich als Musiker Leben nenne. Ich bin eigentlich on the road, das ist mein Leben. Und das geht eben nicht. Ich darf es nicht, sagen wir so. Und das ist für mich Kriegserklärung an die Kunst, an die, also ich möchte mich nicht als Intellektuellen bezeichnen, aber wenn man in der Geschichte zurückschaut, wenn die Staatsform in eine Richtung driftet, wird immer zuerst die Kirche geschlossen und die Intellektuellen werden mundtot gemacht. Und ob ich jetzt ganz groß berühmter Musiker bin oder ein kleiner, völlig egal. Wir haben die Schnauze zu halten. Und die Kirchen werden zugesperrt. Das ist so, kann man sich in der Geschichte orientieren, und das ist bei uns auch so. Jetzt.
Jetzt verwende ich ein böses Wort vielleicht. Bist du dann auch so eine Art Querdenker?
Ja, selbstverständlich bin ich ein Querdenker. Das war Dieses Wort ist für uns Liedermacher eigentlich ein Ritterschlag. Natürlich sind wir Querdenker, wir sind auch Querköpfe und wir sind Leute, die natürlich auch vieles hinterfragen und vor allem auch durchschauen. Und es ist unbequem für gewisse Leute, ob das jetzt hier in Bayreuth ist, im Kleinen, also Stadtrat oder Rathaus. Natürlich sind wir Querdenker, wir lassen uns einfach kein X für ein U vormachen und das ist halt nicht gewollt. Also jeder Schlagersänger ist halt bequemer, weil er singt von irgendwie komm heute Nacht zu mir, damit ich nicht so friere. Das ist harmlos, aber wir sind natürlich schon eine andere Nummer, sage ich jetzt mal. Und deswegen muss man uns einfach mundtot machen, das ist ja nichts anderes. Und es wird der Moment kommen, befürchte ich, wo man Schlagersänger oder volkstümliche Sänger wieder irgendwo auftreten lässt, tut man ja jetzt schon im Fernsehen und wir wahrscheinlich mit irgendeinem fadenscheinigen Grund nicht dürfen. Da bin ich mir ganz sicher.
Wägt aus deiner Sicht also die Politik zu wenig zwischen Kunst und Kultur und das, was die Politik ja immer sagt, Gesundheit für alle ab?
Ja, das nennt man jetzt Framing, diese Frage. Also, die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ja, aber Corona ist keine Bedrohung für unsere Gesundheit. Es heißt, die Maßnahmen sind eine Bedrohung für meine Gesundheit, weil meine Psyche leidet ohne Ende. Die Menschen, die Suizidraten steigen. Und die Corona ist, wenn man zum Beispiel mal auf freie Medien hört, keine andere Bedrohung als Influenza oder Grippe oder wie auch immer. Sonst würde ich das alles berücksichtigen. Wenn ich damit auch nur einen Menschen retten kann, würde ich es ja tun. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man auch, dass die Masken zum Beispiel unser Immunsystem schwächen. Und also die sind ja kontraproduktiv. Das darf man halt alles nicht laut sagen. Das sagen aber auch Ärzte, das sagen auch Professoren. Also ich glaube, die Leute, die das uns aufdrücken, die wissen das auch. Das geht um ganz andere Dinge.
Um welche?
Ja, das, wenn ich schon wüsste. Also ich vermute mal wirklich, und ich sage das frei raus, dass Deutschland, unser geliebtes Deutschland ist absolut pleite. Wir haben fertig. Und das muss kaschiert werden, das ist meine Meinung. Ja. Und ich definiere die Meinungsfreiheit immer noch so, dass man das, was man denkt, auch sagen darf. Und andere definieren die Meinungsfreiheit so, dass man frei von einer Meinung sein sollte. Hm. Ich nicht.
Jetzt machen aber ja andere Länder ähnliche Maßnahmen, Österreich, Schweiz, Frankreich.
Ja.
Sind dann auch alle pleite?
Das weiß ich nicht. Das ist ja alles vernetzt. Dieses ganze Geldsystem, Bankensystem ist so vernetzt, dass das durchaus der Fall sein kann. Und die Zahlungen, die querlaufen, da muss man also nach dem Motto, wenn der eine krank ist, muss der andere auch krank werden, sonst muss er ja Ausgleichszahlungen zahlen und. Ich bin kein Politiker. Ich weiß nur eins, das stinkt so dermaßen gegen den Himmel, dass eigentlich, wie gesagt, müsste eigentlich jeder drauf kommen. Aber die Frage, ob die Gesundheit vorgeht, beantworte ich mit einem ganz klaren Ja. Aber es geht hier nicht um Gesundheit.
Okay, bei uns geht es jetzt um Musik.
Ja.
Jetzt kommt der Titel Mein erster Vatertag.
Ja.
Wie kamst du zu dem Song?
Naja. Das hat jetzt nichts mit dem Vatertag zu tun, wo sich die Männer mit dem Bierfass und dem Leiderwecherler, oder Ladderwecherler, wie man in Franken sagt, aufmachen, sondern ich meine das wortwörtlich, als ich eben zum ersten Mal Vater wurde. Und da habe ich, dieses Erlebnis ist ja sehr einschneidend und vorhin hat man mich gefragt, über was ich alles singe oder nicht singe. Natürlich singe ich darüber und das ist schon mein erster Vatertag.
Neu mit einem Schlag. Und ich denke gern zurück an meinen ersten Vatertag. So, jetzt bin ich erwachsen, dachte ich, jetzt gibt's kein Zurück. Doch die Angst wurde erstickt im Vaterglück. Seit dem Tag, an dem du da bist, habe ich viel von dir gelernt. Und mein aufgeblasenes Ego hat sich mehr von mir entfernt. Manchmal Mal denke ich, es war höchste Eisenbahn. Du bist einfühlsam und ehrlich, lieber dick und fair. Was wäre ich bloß, wenn ich nicht dein Vater wäre? Wenn wir heute ganz passable Eltern sind, ist das auf dein Verdienst, mein Kind. Mit Hilfe deines Bruders, dafür danken wir euch schwer. Deine Mutter hat dich zur Welt gebracht, ich stand hilflos nebendran. Doch dass das alles ein Wunder ist, war mir klar von Anfang an. Da kommt jemand, der sich uns ausgesucht, der uns zu Eltern macht. Der den Alltag bunter werden lässt über Nacht. Erfolg und Karriere, heute weiß ich, was das ist. Denn ich kann die Worte erst schreiben, seitdem du in meinem Leben bist. Ich habe doch beides längst erreicht. Denn du bist einfühlsam und ehrlich, friedfertig und fair. Was wäre ich bloß, wenn ich nicht dein Vater wär? Wenn wir ganz passable Eltern sind, ist das auch dein Verdienst, mein Kind. Mit Hilfe deines Bruders, dafür danken wir euch schwer.
Mein erster Vatertag von Sandy Wolfram. Gibt es eigentlich ein Thema, das du noch nicht besungen hast? Ja. Außer den, ich sage jetzt mal, Schlager-Tralala.
Naja, die haben ja nur ein Thema. Das mit Sicherheit. Es gibt Themen, die ich vielleicht auch noch nicht erlebt habe. Also ich meine, das ist immer, ich sage jetzt mal, wenn man geliebte Menschen verliert, das ist schon eine heikle Nummer, und darüber zu schreiben. Aber auch das bringt das Leben mit sich. Und ich habe jetzt aber zu diesem Thema definitiv keinen Song. Noch nicht. Oder hat sich nicht ergeben, sagen wir so. Ich kann es ja auf Kommando nicht tun. Aber das ist ein Thema, da hat sich meine Muse noch nicht rangetraut.
Gibt es so ein Lieblingsthema, was man immer wieder gerne mal verwendet? Naja, also bei Reinhard May ist es immer wieder die Familie. Ob kleine Kinder, große Kinder, Enkelkinder. Also,
Ja, also das bei mir schon natürlich auch, klar, haben wir ja gerade gehört. Aber mein Thema ist eigentlich gerne immer mal wieder in die Köpfe der Menschen zu schauen. Also ich bin zum Beispiel, finde das Zitat von Einstein sehr, sehr schön und vielsagend. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit der Menschen und das All. Und dann hat er noch hinzugefügt, wobei beim All bin ich mir nicht ganz sicher. Und also wie die Menschen sich manipulieren lassen, wie wir glauben so leicht, wir lassen uns ein X für ein U vormachen, das ist schon ein Thema, das bei mir immer wieder auftaucht. Also diese, ja, die Obrigkeitshörigkeit, also ich will ja keine Fremdworte benutzen, aber das nennt man Authority Bias, also das Buckeln vor der Obrigkeit.
Jetzt setzt du dich ja auch immer mit der Region auseinander oder mit deiner Heimatstadt Bayreuth. Gibt es da so viel Themen, die man immer wieder aufbereiten kann? Sind wir Bayreuther so doof, so kurios oder vielleicht auch?
Ich bin selber einer. Also Bayreuth ist natürlich das, ich lebe hier, ich bin hier geboren, meine ganzen Vorfahren sind hier aus Bayreuth. Also ich bin schon über Bayreuther auch aus Überzeugung. Aber da wäre ich natürlich dann konfrontiert, jeden Tag mit gewissen Dingen. Und sei es bloß eine neue Ampelführung oder ein neuer Fußgängerüberweg, wo ich sage, jawohl. Also von fünf Möglichkeiten wären vier richtig gewesen, eine nicht, die habt ihr gemacht. Oder wenn der Stadtrat oder die Stadt mal wieder was macht, sagt, okay, also von fünf Fehlern, die man machen könnte, machen die sechs. Dann wird das halt in der Regel ein lustiger Song, aber der Biss, der drin ist, ist natürlich auch immer mit ein bisschen Wahrheit verbunden. Und ich schreibe über alles, was mich bewegt. Und wenn ich merke, ja, das ist halt so typisch Bayreuth, oder dann ist das in der Regel nicht typisch Bayreuth, weil es in jeder Stadt auch so ist, aber hier kriege ich es mit, weil ich hier bin. Und dann schreibe ich, ich habe vier Bayreuth-Lieder, glaube ich, gibt es von mir.
Es gibt auch den Bayreuth-Song.
Ja, ja.
Wie ist der damals entstanden? Weil der ist ja einer der ältesten Songs
mit. Ja, ja. Das. Ich habe mich hineinversetzt in mein Bayreuther-Sein. Und nachdem ich ja durch meine Mutter die Mundart an die Brust gelegt bekommen habe, meine Mutter war ja eine Heimatdichterin und hat ja sich sehr viel mit Mundart beschäftigt, habe ich mir gedacht, so, jetzt muss einfach mal nicht ein Mundartgedicht her, die gibt's schon, sondern es müsste eigentlich mal ein richtiger Mundartsong her. Und dann habe ich mir gedacht, so, was bin ich, was ist in Bayreuth, was fällt mir auf? Und dann habe ich einfach drauf los komponiert und wieder weggelegt und wieder komponiert, und dann hat sich der Song halt zusammengefügt wie so ein Reißverschluss, und dann war er irgendwann da. Und dass der natürlich dann so beliebt wurde, das war natürlich schön, sehr schön. Ist er ja bis heute. Also wenn ich hier in der Gegend spielte, muss man ja jetzt sagen, dann bin ich praktisch ohne den Song nicht von der Bühne gekommen.
Also wir hören erstmal an und dann unterhalten wir uns mal über den Song.
Okay.
Es ist Winter und alles kommt zu spät, weil in der Stadt der Verkehr nicht weitergeht. Die Autos, die verrecken und der Omnibus bleibt stecken, weil früher macht es noch nicht gestreit. Dann bist du bereit. Wenn der Milchgeig am Sonntag auf seine Frau vertrischt, weil die Gläser nicht fertig werden und der Braten noch brennt ist, die Beamten sind gut beleibt, damit alles beim Alten bleibt, weil wir sind noch nicht so weit. Wir sind in bereit.
Wenn die Tochter mit dem Hansi in die Disco geht, wenn der Vater mit dem Fernglas vor Rosis Zimmer steht, jeder zerreißt sich's Maul, im Tratschen sind's nicht faul, jeder blickt durch und keiner weiß Bescheid, dann bist du bereit. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Stadt Bayreuth. Die Leiden selben Berger, Master Wellen, uns geht's gut, plan und dabei ihr Kleingeld zählen. Wenn der Alfred und die Bade dir der Zwergler aufstellen, der Busei Abitur macht, weil sonst kriegt er seine Schellen und der progressive Aussteiger Revolution schreit, dann bist du bereit. Es ist Sommer und die Straßen sind frisch lackiert, weil man sich sonst vor der Festspielprominenz geniert. Ein Onkleid und ein Smoking, das macht was her. Was tät man bloß, wenn unsere Skiwagen nicht wär? Kein Gammler weit und breit, dann bist du bereit. Wenn ich im Sommer irgendwo in Italien sitz, Spaghetti fress und in der Sonne schwitz und mein Freundin mit einem Papagallo abhaut, weil der nicht so klein kariert wie ich ausschaut, ja, dann wird's höchste Zeit, dann möchte ich wieder noch bereit.
Der Bayreuth-Song. Jetzt könnte ich rein interpretieren, es ist ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Heimatstadt.
Ja, also ich liebe meine Stadt. Das heißt ja immer, love it, change it or leave it. Das ist dieses Sprichwort, also liebe es, verändere es oder verlasse es. Ich möchte Bayreuth nicht verlassen, weil ich eben hier verwurzelt bin und weil meine Freunde, meine Familie hier ist. Und Bayreuth ist, taugt mir sehr gut. Ich kann hier aber auch nichts verändern, weil, also wer will in einer Stadt wie Bayreuth was verändern, der fliegt eher raus. Also habe ich mir gedacht, dann liebe ich die Stadt eben, das kostet nichts und geht schneller. Und insofern, aber es ist spaltend, wenn ich woanders wohnen würde, jeder von den Musikern in München, Nürnberg, ich habe meine Musikerkollegen in München sagen, also pass auf, das hat mit einer fränkischen Kleinstadt nichts zu tun. Wenn es so ist, ist München auch eine fränkische Kleinstadt. Also das Gleiche in Grün. Das sind halt so Dinge, die einem auffallen und man muss sich ja ein bisschen mokieren dürfen. Und ich bin schon manchmal doch sehr erstaunt über gewisse Stadtratsentscheidungen, muss ich schon zugeben. Und dann muss man das sich mal drüber lustig machen. Das ist meine Aufgabe auch als Künstler.
So ist es. Und vor allem auch als Liedermacher.
Ja.
Du singst bewusst Deutsch?
Ja, absolut. Also ich singe eigentlich dreisprachig. Ich singe Deutsch, Englisch und Fränkisch. Aber ja, 99% ist Deutsch. Und eben, ich nehme die Mund, ich bin auch kein Mundartsänger, das, wie Günter Stössel oder so, solche Leute. Ich nehme die Mundart als Stilmittel. Und wie den Bayreuth-Song zum Beispiel, warum soll ich den in Hochdeutsch singen? Ne? Also ich will ja dann auch, dass er in Bayreuth verstanden wird. Und man kann viel reinlegen in die Mundart, die ist ehrlich, die ist, ja, das ist Stilmittel eben. Und dann kann ich das auch, durch meine Mutter kann ich sie ja perfekt. Und aber ich singe auch die meisten Songs doch in Hochdeutsch, soweit Hochdeutsch für einen Franken möglich ist. Also mal, ne, das bringe ich nicht ganz weg, aber ist Bühnendeutsch, sage ich, absolut Bühnendeutsch. Und dann gibt es aber auch ganz kleine Ausnahmen, wo ich dann auch mal Englisch singe, wenn ich zum Beispiel einen Song nachsinge, also nennt man ja heute Covern. Aber der mir sehr am Herzen liegt, den ich mag, dann singe ich auch mal Englisch, der Sprache bin ich auch mächtig. Und aber komponiert habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren keinen englischen Song selbst mehr. Früher schon, war ja üblich. Also wie ich anfing, Musik zu machen auf Bühnen, musste man auch englische Songs haben, sonst genau wie die Beatbands. Auch die deutschen Beatbands haben Englisch gesungen damals.
Jetzt haben wir so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Jetzt könnte ich natürlich fragen, was sind die nächsten Auftritte? Aber diese Frage verkneife ich mir. Ich stelle die Frage, was erwartest du in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht für 2021?
Ja, also meine Erwartungen sind, ich sag mal, wenn sich politisch nichts tut und das Volk weiterhin auf allen Vieren durch das Leben kriechen will, dann wird sich auch für mich in der Musik nichts tun. Dann habe ich einen kleinen Vorteil. Ich habe schon eine sehr lange Karriere hinter mir. Ich hätte letztes Jahr mein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern wollen. Also wenn ich dann aufhöre, dann kann ich sagen, gut, ich habe ja das ja gehabt, aber ich hätte natürlich das Ende gerne selber bestimmt. Und das kann ich jetzt nicht. Ich erwarte eigentlich, ich hoffe, dass es wieder möglich ist aufzutreten und zwar ohne irgendwelche Auflagen, die das Ganze ad absurdum führen. Also ich werde nicht auf eine Bühne gehen und werde dann auf Stoßstangen und Scheibenwischer blicken. Ich spiele nicht vor Autos und ich habe auch eigentlich keine Lust auf der Bühne vor vermummte Menschen in Gesichter mit Maske. Also das ist für mich nicht möglich oder schwer vorstellbar. Ich möchte dann anständig wieder meine Konzerte geben können, dann bin ich auch wieder dabei. Und wenn es denn sein muss, dann war es das halt. Aber es gibt junge Musiker und junge Menschen, das tut mir dann schon wirklich extrem leid, weil die haben ja im Moment überhaupt keine Chance mehr. Und wenn ich jetzt sage, wenn der Lockdown gekommen wäre, wie ich Ende 20 war oder mit vielseitig unterwegs, dann wäre das wesentlich schlimmer gewesen. Man kann natürlich immer positiv denken und sagen, gut, mich hat es ja nicht so erwischt. Aber es ist schon tragisch, es ist mehr als tragisch und ich empfinde es im Moment als extrem schlimm.
Was würdest du ändern, wenn du jetzt Entscheidungsträger in der Politik wärst und könntest über Maßnahmen mitbestimmen? Was wären jetzt so die Maßnahmen, die du jetzt machen würdest?
Naja, also wenn ich glaube, die holen mich morgen ab, ne, wenn ich jetzt rede.
Das glaube ich, ne?
Also ich würde den ganzen Schwachsinn aufdecken, ich würde mich bei der Bevölkerung entschuldigen, ich würde sagen, wir haben uns geirrt, wir sind aufgesessen, Falschmeldungen, wir sind man muss es sagen, einigen Verrückten auf den Leim gegangen. Es tut uns leid, wir mussten handeln, weil es hätte ja sein können, dass... Das würde auch jeder, glaube ich, akzeptieren, aber inzwischen, was wir wissen und inzwischen ist es so, was wir erkannt haben, wir haben uns verrannt und wir müssen das und zwar sofort beenden, diese Maßnahmen. Und dann würde, glaube ich, jeder auch verstehen, dass man einen Fehler korrigieren kann. Aber wenn im Fehler sich weiter verrennt, ist das Schlimmste, was man tun kann. Also und selbst ein hoher Politiker hat ja gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir niemals wieder die Schulen schließen oder den Lockdown beschließen. Ja, 2 Monate später kam er. Und dann habe ich mir gedacht, gut, also dann brauche ich mich mit dir auch nicht mehr unterhalten, also im Fernsehen. Das ist so, also wie gesagt, wenn ich könnte, wie ich wollte, es wäre sofort Schluss. Und wenn ich noch besser könnte, würde ich sogar rückwirkend aufheben. Aber das geht nicht.
Jetzt gibt es ja viele Künstler, die ähnlich argumentieren wie du. Warum gibt es da keinen Lobbyismus? Also es gibt Lobbyismus in der derzeitigen Zeit von der Politik, von der Pharmaindustrie, von den Ärzten, von den Kliniken, von Maskenherstellern, vom ÖPNV, von Reiseveranstaltungen. Warum ist eigentlich die Kunst so unterrepräsentiert?
Das frage ich mich auch. Also es ist vor allem auch so, dass kritische Künstler, ich bin schwer enttäuscht von vielen, weil die sagen auch, die kuschen auch und die trauen sich nicht, weil dann fällt noch der Auftritt weg und der Auftritt weg. Und wir sind eben nicht so gut organisiert und bei uns ist auch nicht so viel Geld im Spiel, muss man auch sehen. So kann man natürlich auch Kleinkunstkünstler schnell mundtot kriegen, indem man ihnen einfach Bußgelder androht, aus denen sie ja ihr Leben lang nicht mehr rauskommen würden. Und einfach sagen, wir spielen jetzt irgendwo auf live, dann kommt die Polizei und dreht die Leute weg. Also das kennen wir ja aus der DDR auch. Und was soll man tun? Ich bin ziemlich ratlos im Moment, muss ich sagen. Und unsere Medien spielen nach wie vor Schlager, Volksmusik oder englische Titel. Wir haben keine Chance, uns zu melden eigentlich. Deswegen sage ich Schachmatt.
Gut, dem füge ich jetzt erstmal nichts hinzu. Sondern sage, es kommt ein nächster Song. Gibt es da eine kurze Geschichte dazu?
Also das ist jetzt einer meiner englischen Songs.
Ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit darauf hingearbeitet und das Thema verlassen.
Okay. Da kann ich schon was dazu sagen. Das ist ja ein Song, ein Rocksong von der Band Guns N' Roses. Und die Idee dahinter war eigentlich die, dass ich mag dieses Lied sehr, und nachdem ich ja Akustikgitarrist bin, habe ich halt immer am Lagerfeuer oder bei Festen die Gitarre genommen, habe das Lied gespielt und war immer, ja, kam ganz gut an, die Leute haben gesagt, klasse. Und es gab aber auch Leute, die gesagt haben, naja, also das ist schon ein bisschen auf einer Wandergitarre hier, da braucht man schon richtig Schlagzeug und E-Gitarren und so. Und dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich, wenn man aus diesem Song mal einen rein akustischen Part macht? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den Song übertragen ins Akustische. Also ich sage nochmal dazu, bei der Aufnahme wurde kein einziges elektrisches Instrument benutzt, also völlig ohne Strom. Natürlich, die Aufnahmegeräte laufen mit Strom, das weiß ich auch, aber die Musik ist stromfrei.
Where do we go now? 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 We try to find. We try, try, try.
So, das war der letzte Ton und das war eigentlich schon unsere Sendestunde. Ich sage danke fürs Zuhören. Morgen können Sie die ganze Sendung und, also jetzt fange ich nochmal an, morgen können Sie die ganze Sendung nachhören. Sie können aber auch die Einzelteile hören. Sie können uns aber auch anschreiben, wenn Sie Wünsche, Anregungen oder vielleicht auch Beschwerden haben, an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Am 26. Januar gibt es das Kulturmagazin. Bis dahin gibt es uns 24 Stunden rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aber natürlich, Sandy Wolfram war bei uns, der hat jetzt das Schlusswort. Was okay. möchtest du noch loswerden?
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich hoffe, ich habe niemanden zu sehr geschockt. Und im Schlusswort möchte ich meinen Kollegen Reinhard May zitieren. Seid wachsam.
Eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Doch, für heute.